vorher die Christen verfolgt. Wir kennen ihn ja alle. Er war da sehr, sehr eifrig, ein Pharisäer, hat da schwer gewütet, hat die Christen verfolgt und war auch dabei, als Stephanus ja gesteinigt worden ist. Also war ein echter Christenhasser. Aber jetzt derjenige, der allen anderen darin sogar vorangeht, die Botschaft von Jesus Christus zu verbreiten. Ja, von seinem Charakter her auch ist, er ist mit ganzem Eifer dabei. In unserem heutigen Abschnitt unterrichtet er seine Geschwister im Herrn in Philippi, in dieser Stadt, dieser Gemeinde, die er ja in Europa gegründet hat, den unterrichtet er, sagt er, von seiner Situation, in der er sich gerade befindet. Vers 12 heißt es: Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Also seine Lage schildert er mit dem lapidaren Satz, wie es um mich steht. Das ist total erstaunlich, wie ich finde. Denn er, der Paulus, der hätte wirklich allen Grund zu jammern und ausführlich sein Leid zu schildern und um Mitleid zu heischen. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, in Kapiteln 21 bis 28, der mit falschen Anschuldigungen und Gewalttätigkeiten konfrontiert war. Er wurde gefoltert, überstand einen Mordkomplott und endete in der Gewalt eines Tyrannen. Auf dem Weg nach Rom erlitt er Schiffbruch und jetzt war er im Gefängnis. In völliger Ungewissheit darüber, ob er hingerichtet werden würde. Seine persönlichen Umstände scheinen ihn aber gar nicht groß geprägt zu haben. Er schaut nicht auf sich, sondern auf sein neues Ziel. Die Lehre von Christus, die gute Nachricht von Jesus zu verbreiten, wie er sein Leben verändert hat, wie Jesus das Leben ja unser aller ja verändert hat. Ja, und erstaunlich ist es wirklich, da sieht er sogar seine derzeitige Lage, dass die Umstände sogar sehr günstig sind. Er ist ja jetzt in der Weltstadt Rom, dem damaligen Zentrum der Welt. Und so schreibt er in dem Vers 13 des ersten Kapitels: Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium bei allen anderen offenbar geworden. Paulus hat seine Situation genutzt, um das Evangelium weiterzuerzählen. Er musste ja als römischer Bürger angehört werden und einen ordentlichen Prozess bekommen. Das Prätorium bestand aus einer kaiserlichen Elitetruppe. Kaiser Augustus hatte wohl 10.000 Soldaten dafür abgestellt und sein Nachfolger Vitellius erhöhte die Anzahl sogar auf 16.000. Es war eine besonders gut ausgebildete Sondertruppe, die mehr als die anderen verdienten und andere Privilegien genossen. An so einem Soldaten war Paulus täglich angekettet. Statt nun zu warten, bis er vielleicht irgendwann wieder aus dem Gefängnis entlassen würde, nutzte er die Gelegenheit, um auch dort sein neues Ziel umzusetzen. Er schrieb Briefe, ja, an seine Gemeinden, die er gegründet hatte, an die Korinther zum Beispiel oder eben an die Gemeinde in Philippi, eben den Philipperbrief. Und diese Briefe wurden ja, ohne dass er es wusste, ein Teil des Neuen Testamentes und veränderten das Leben vieler, vieler Menschen und ja, eine ganze Epoche. Nicht auszudenken, wie sich die Geschichte entwickelt hätte, wenn Paulus geschwiegen oder und sich tatenlos vergraben hätte. Aber sein Verhalten hat wohl schon zu seiner Zeit vielen als Vorbild gedient. In Vers 14 heißt es weiter: Und die meisten Brüder im Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Er weiß, die Gelegenheit zu ergreifen. Jeder Christ hat ja die Aufgabe, das Evangelium weiterzusagen. Das steht allein schon im Missionsbefehl und es ist auch ja eigentlich ein ganz natürliches Bedürfnis, dass wenn mich etwas verändert hat, wenn ich weiß, ich habe da die Wahrheit gefunden, dann möchte ich das doch nicht für mich behalten. Also wessen das Herz voll ist, dessen quillt doch der Mund über. Und da, ja, ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir diese frohe, gute, wohltuende, lebensverändernde Botschaft weitersagen. Aber vielleicht kennt ihr das auch, der Alltag hat uns schnell involviert. Wir sind voll beschäftigt mit Aktivitäten, Terminen, Verpflichtungen. Manche warten ihr ganzes Leben lang auf ihre große Chance und den richtigen Augenblick, das zu leben, was auf ihrem Herzen liegt. Ich engagiere mich, wenn die Kinder groß sind oder wenn ich im Ruhestand bin oder wenn ich psychisch besser drauf bin oder. Es gibt aber Situationen im Leben, da werden wir aus dem Trott herausgerissen. Ich habe eine Freundin, die sehr schwer an Krebs erkrankt ist. Aber statt zu jammern, nutzt sie jede Chance, um von Jesus zu erzählen. Sie ist umso mutiger geworden, weil sie weiß und ihr bewusst ist. Ja, oder, ja, ob man das so sagen kann, aber eigentlich schwierigen Krankheitssituationen ist ihr nochmal wirklich viel, viel mehr bewusst geworden, wie wichtig es eigentlich ist, diese Wahrheit an Jesus Christus und die damit zusammenhängenden ja, Fragen, ne? Also wo verbringe ich zum Beispiel meine Ewigkeit? Ne? Was hat es auf sich wirklich mit der Liebe zu Gott und wie öffne ich mich und öffne diese Liebe auch anderen gegenüber. Denn so schlimm es sich auch anhört, aber es ist ihr natürlich bewusst, dass sie vielleicht nicht mehr lange lebt. Und sie sagt sich deshalb, was habe ich denn zu verlieren? Auf dem Weg zur Chemo im Krankenwagen hat sie der Begleitung, sind ja oft junge Leute, von Jesus erzählt, dass sie keine Angst vor dem Sterben hat, weil sie weiß, dass Jesus sie dahin begleiten wird, so wie er immer bei ihr ist und dass Jesus auch bei ihr im Himmel sein wird. In der Reha saß sie neben einer älteren Dame, ja, die eigentlich vorher ja gar nicht so von der christlichen Botschaft gehört hatte, nicht wirklich jedenfalls. Sie interessierte sich für das T-Shirt meiner Freundin. Da stand nämlich drauf, Jesus has rescued me, also Jesus hat mich gerettet. Die Mitpatientin, ja, die ist richtig aufgeblüht im Kontakt mit meiner Freundin, suchte auch immer mehr so ihre Nähe. Die krebskranke Freundin, die bekam dann Verlängerung, denn die Dame bezahlte dann sogar aus eigener Tasche noch eine weitere Woche, nur um weiter mit ihr Gespräche zu führen. Ich denke, der Glaube meiner Freundin war einfach überzeugend. Sie behielt auch mal so ihren evangelistischen Stil bei und führte sie dann, die ältere Dame, auch tatsächlich zu Jesus. Hatte also wirklich so dieses neue Ziel auch richtig toll umsetzen können. Wir leben ja nicht irgendwann, wir leben jetzt. Paulus nahm seine Aufgabe wahr, wo immer er sich gerade aufhielt. Und sein Verhalten ermutigte viele seiner Geschwister, ihm darin zu folgen. Auch auf mich hat das Verhalten meiner Freundin ermutigend gewirkt. Durch sie erkannte ich, dass ich selbst auch eigentlich nicht groß was zu verlieren habe, wenn ich von Jesus erzähle. Ich meine, was passiert uns hier in Deutschland, ne? Schon. Aber irgendwie sind da in mir doch immer Barrieren. Vielleicht bin ich nicht gut genug, finde nicht die richtigen Worte, kann nicht so richtig argumentieren. Oder vielleicht kennst du das auch und hast auch irgendwie Ausreden. Du hast nicht die richtige Ausbildung oder sollen das doch die kirchlichen Mitarbeiter tun, werden da auch dafür bezahlt. Oder du spürst auch in dir nicht so die richtigen Motive, das Evangelium weiterzusagen. Du denkst, du bist nicht heilig genug, hast nicht genügend Liebe oder. Ja, die Angst zu überwinden, von Jesus zu erzählen, dieses Thema, das hat mich echt, ja, ganz fasziniert und ja, nicht losgelassen. In Versen 15 und 17 berichtet Paulus von Leuten, die von Jesus erzählen, deren Motive nicht rein sind. Aber auch das hält er nicht für wichtig, wenn doch nur das Ziel, dass die gute Nachricht von Jesus nur verbreitet würde, selbst die Motive Neid, Rivalität oder egoistischer Ehrgeiz seien zweitrangig. Das ermutigt, wiederum Leuten von Jesus zu erzählen. Und so heißt es dort im Bibeltext, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Tja, Paulus betont die Freude noch einmal. Wir hatten es letztes Mal schon 16 Mal geführt, Paulus allein im Philipperbrief, dieses Wort an. Vers 19 heißt es, aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Ja, man spürt es ihm ab, er lebt in der Freude. Man spürt überhaupt nichts von irgendeiner Beklemmung oder Angst oder Scham, sein neues Ziel zu verfolgen und die frohe Botschafter zu verkündigen, obwohl er ja auch echt einiges auf dem Kerbholz hatte. Was kümmert ihn überhaupt nicht? Also er dreht sich nicht um sich, sondern ich denke, was ihm so in seiner Situation geholfen hat, vielleicht hatte er ja auch Angst oder Hemmung, aber was ihm einfach geholfen hat, sein neues Ziel zu verfolgen, von Jesus zu erzählen, war, wirklich, er hatte eine feste, unumstößliche Beziehung zu Jesus. Er wusste, er war nicht allein. Er war sich absolut gewiss, dass Jesus durch den Heiligen Geist bei ihm war. Jesus war ihm ja als ein Licht auf dem Weg nach Damaskus erschienen. Fortan bestimmte Jesus sein Leben. Jesus machte sein Leben hell. Die Finsternis war nicht mehr finster. Sie hatte keine Macht mehr über ihn. Selbst der Tod konnte ihn nicht mehr schrecken. Vers 20 heißt es, wie ich wenlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zustanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Christus ist mein Leben und Sterben ist mir Gewinn, heißt es da im Vers 21. Krass, oder? Jesus war ja sein Herr und Bruder, sein Meister, sein Ein und Alles. Er lebte Tag und Nacht mit ihm in einer Zelle. Und das war für ihn so real, dass die äußeren Umstände, die lange Kette, mit der er an einem Soldaten verbunden war, nichts ausmachte. Auch wusste er sich von der Gemeinde getragen. Sie beteten für ihn. Das Wissen, dass Leute für ihn beten, das hat ihn auch gestärkt. Wir brauchen einander. In der Fürbitte füreinander liegt eine ungeheure Kraft. Und Segen, es geschehen dadurch Wunder. Und wir haben das ja auch bei Claudia erlebt, die lange in unserer Gebetsgruppe war und wir teilhaben durften an ihrem starken Glauben und ihrer Verbundenheit mit Jesus, der ihr Kraft gegeben hat, ihre Krebserkrankung zu tragen. Und immer wieder haben wir auch miterleben dürfen, wie Gott unsere Gebete für sie auch erhört hat. Sie war ja ohne Bitterkeit eher zuversichtlich. Immer wieder im Gespräch mit uns aufbauend. Ja, da war auch eine Freude zu spüren irgendwo. Jesus hat in ihr Verherrlichung gefunden. Ihr Leben wurde durch den Glauben an Jesus, an ihn verherrlicht und lebendig auch für ihre Nachbarn, für ihre Arbeitskollegen. Sie ist ja schließlich im Frieden heimgegangen, als ihre Zeit gekommen war. Claudia ja, war eine Person, die wie Paulus Jesus von ganzem Herzen, gerade auch in ihren schwierigen Situationen nachgefolgt ist, auf Jesus geschaut hat und sich an ihm festgehalten hat. Sie erzählte ja, dass sie, wenn sie so die OP ging oder zu den Chemos, dass sie oft ein sogenanntes Schmeichelkreuz in der Hand hatte, was so symbolisiert. Dieses Kreuz in der Hand, das da, daran hielt sie sich fest, das war ihre Hoffnung. Und so, dass auch Paulus einfach sagt, das ist, ja, Christus, er drückt es ja krass aus, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das sagt er. Ich habe nur so gedacht, nur um Missverständnissen jetzt zu begegnen, das ist jetzt keine Einladung, frühzeitig seinem Leben ein Ende zu machen. Sage ich jetzt immer, ja, vorsichtshalber, manchmal reißt man ja auch so Verse aus dem Zusammenhang aus, heraus. Ich denke, dass ja jeder leben möchte und so war das auch bei dem Paulus. Das Leben ist ein Geschenk an uns, so hat sich das ja unser Schöpfer gedacht und der Vers sollte jetzt nicht dahingehend missverstanden werden, frühzeitig aus dem Leben zu scheiden, weil die Aussicht auf den Himmel ja attraktiver zu sein scheint. Nicht, dass gerade jemand in so eine depressive Stimmung ist und denkt, okay, Paulus sagt, Sterben ist ein Gewinn, dann komme ich ja doch etwas schneller in den Himmel. Nein, nein, also so ist das nicht gemeint. Vielleicht meint er, damit auszudrücken, dass die Feinde letzten Endes wirklich nichts gegen ihn ausrichten können. Selbst wenn der Widersacher ihn töten wird, wird es ihm nicht wirklich schaden. Wir wissen ja aus der Kirchengeschichte, dass gerade aus dem Mut, aus dem Blut der Märtyrer die Kirche entstanden ist. Vielerorts wächst die Untergrundkirche ja rasant. Open Doors berichtet davon. Und die sind ja auch oft sehr todesmutig dabei, ja, Zeugnis abzulegen für den Glauben an Jesus Christus. Weil sie wissen, dass das Leben, dass der Glaube an Jesus das Wichtigste ist. Und selbst der Tod kann Paulus also nicht schrecken. Er ist zu allem bereit. Er ist aber auch bereit, weiter für Jesus, für die Menschen da zu sein. Ich lese nun die Verse 22 bis zum Ende des ersten Kapitels. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. So weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. In solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Also rechnet sogar damit, Philippa nochmal zu besuchen. Vers 27, wandelt nun würdig das Evangelium Christi, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch erfahre, dass ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und von mir hört. Soweit. Also Paulus ermahnt und weist darauf hin, zusammenzuhalten, damit der Widersacher, der Feind, keine Macht hat, die Gemeinschaft zu zerstören. In der Einheit, in der Gemeinschaft liegt ja ein ungeheurer Segen. Paulus spricht ja vom Kampf. Der Feind wird versuchen, uns zu spalten. Ja, Zwietracht zu sehen, Verleumdungen wahrzuführen, böse Gerüchte in die Welt zu setzen, Entmutigung und was nicht alles. Aber auch, ja, ich denke, das kennen wir heute ja auch. Aber darum müssen wir uns zusammenschließen und, ja, zusammen die Wahrheit vertreten. Paulus benutzt da das Bild von der Phalanx. Das ist eine militärische Formation aus der Antike. Damit hat Philipp von Makedonien die griechischen Stadtstaaten besiegt und Philippi erobert. Es ist so, dass im Kern disziplinierte, gut, schwer bewaffnete Soldaten stehen, die geschlossen, dicht an dicht, Schulter an Schulter standen. In der Tiefe zu dritt und dann in Achterreihen, zwei Dutzend. Und solange sie in dieser Aufstellung blieben und sie nicht verließen, waren sie praktisch unbesiegbar. Und dieser Gedanke, wenn man sich das mal so richtig vorstellt, dieses Bild, sich zusammenzuschließen auf diese Weise, ja, finde ich ermutigt, doch eine unumstößliche Gemeinschaft zu bilden. Diese Aufgabe, die wir ja alle von Jesus weiter zu erzählen, auch auszuführen. Ich denke, sie ist umso wichtiger denn je. Wenn sich die Gesellschaft anguckt, wie richtungslos sie ist, wie die Lügen kursieren und solch eine starke Orientierungslosigkeit herrscht, es ist, also man kann wirklich nur mit den Händen über den Kopf schlagen. Ich denke, es hilft wirklich meinem Glauben, so zu leben und Hürden zu überwinden, wenn ich solch eine Gemeinschaft habe. Und es hilft auch so, ja, die Angst zu überwinden, denke ich, von Jesus zu erzählen. Und ich möchte am Schluss noch da einen Teil meiner Geschichte erzählen. Ich hatte Jesus im jugendlichen Alter ja ganz persönlich kennengelernt. Er hatte zu mir gesprochen, in christlichen Kreisen nennen wir das so. Er hatte sich mir offenbart. Das ist ja gar nicht so einfach, finde ich, zum Glauben an Jesus zu kommen. Also das kann man ja nicht erzwingen oder herbeireden, sondern ja, ich wusste einfach durch den Heiligen Geist, wenn ich in der Bibel las, dass das ein lebendiges Buch war, dass das kein Buch wie jedes andere war und dass Jesus wirklich da durch seinen Geist ganz persönlich zu mir sprach. Und ich wusste, dass Jesus da in mein Leben getreten war und den wollte ich nie wieder verlieren. Ich war voller Eifer, wollte ihm nachfolgen, mein Leben lang, so wie Paulus. Und ich wusste ganz genau, dass er der Inhalt meines Lebens ist. Diese Zuversicht, dass Jesus es ist, der meinem Leben Sinn gibt, der mich leitet, mich tröst und liebt. Die hat mich auch wirklich nie verlassen. Eher im Gegenteil, sie ist mehr und mehr gewachsen. Vielleicht gerade durch viele Höhen und Tiefen, die ich in meinem Leben erfahren habe, kann ich wie Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist in Philipper 1, 21. Ich hatte diese unumstößliche Beziehung, also oder habe sie auch immer noch zu Jesus, aber davon zu erzählen, boah, das ist mir echt schwer gefallen. Über den Glauben spricht man nicht. So habe ich das jedenfalls zu Hause kennengelernt, von Haus aus. Ja, in der Verwandtschaft oder in der Schule damals, auch selbst im Jugendkreis der evangelischen Jugend in Schneeferding, hat man nicht wirklich darüber gesprochen. Und ihr kennt doch dieses Lied, kommt, sagt es allen weiter, ruft es in jedes Haus hinein, ist auch auf Englisch, ein Gospel. Dieses Lied lädt ja quasi dazu ein, einfach da Zeugnis zu geben, es zu singen und so auf diese Art und Weise, ja, Jesus von dieser guten Nachricht zu erzählen, zu singen, zu erzählen, zu berichten. Und ich war da in einer, junger Mensch in einer Gitarrengruppe der Evangelischen Landeskirche, in der wir vor Freunden und Familien unsere Fortschritte demonstrieren sollten. Aber da war kein Mut, das weiterzusagen. Ne? Also alle hatten sich für coole Lieder entschieden, politische oder Friedens, zumindest Ökolieder. So von Scorpions wurde was gesungen, Rod Stewart oder John Baez. Aber einer war dabei, der spielte am Schluss Komm, sag es allen weiter. Davor hatte jedes Lied Applaus geerntet, doch bei ihm herrschte Stille, peinliche Stille. Das Lied, gut, war nicht abgesprochen gewesen, denke ich. Der Gitarrenlehrer fand eine geschickte Überleitung und verabschiedete die Gesellschaft. Der Sänger von Komm, sag es allen weiter war mutig gewesen. Er hatte sogar auch ein ganz bisschen mitgesungen, erinnere ich mich. Aber irgendwie stand er doch alleine da. Ich weiß nicht, ob sein mutiger Einsatz etwas bewirkt hat. Es war ja im Prinzip die Tat eines Einzelnen. Paulus war auch alleine, aber eigentlich zumindest allein in der Zelle, aber eigentlich oder eben in Wirklichkeit war er es nicht. Jesus war bei ihm und er hatte eine unerschütterliche Beziehung zu ihm. Jesus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das hat Paulus ausgezeichnet und das gibt einfach einem Kraft und Zuversicht und eben auch so diesen vollen Einsatz, denke ich, für eine gute, eine unumstößliche Beziehung zu Jesus haben und die auch pflegen. Und Paulus wusste sich getragen von der Gemeinschaft seiner Geschwister, von seiner Gemeinde. Sie haben für ihn gebetet und haben mit ihm, für ihn gerungen und auch das gleiche Ziel verfolgt, nicht wahr? Auch für Jesus, ja, zu leiden und von ihm Zeugnis zu geben, von ihm zu erzählen. Und so denke ich, dass der heutige Abschnitt uns auch ermutigen kann, der Gemeinschaft treu zu sein. Oder wenn ich so eine Gemeinschaft, die Jesus im Zentrum hat, noch nicht habe, die auch aufzusuchen. Eine zu suchen, die Jesus als ihre Mitte ganz klar formuliert und das auch praktiziert. Ich habe dann später auch meinen Kreis, wo ich mich engagiert habe, auch gewechselt. Also ich habe dann auch, als ich dann weggezogen bin, auch eine Gemeinde gehabt, die ganz klar ja von Jesus erzählt hat, die Jesus auch wirklich beim Namen genannt hat, die, wo man gemerkt hat, da war eine lebendige Gemeinde, ein lebendiger Glaube. Auch habe ich dann doch mich getraut, Lieder zu singen, aber eben nicht allein, mit anderen zusammen. Es ist mir leichter gefallen. Und das waren sogar auch Lobpreislieder, also mit einem ganz klaren Bekenntnis in der Fußgängerzone. Und so ist meine Angst, das Evangelium weiter zu erzählen, ja, was weniger worden. Und natürlich auch durch die Gemeinschaft. Und ein ganz klares Bekenntnis zu Jesus. Christus hat sich ja auch für uns ganz klar entschieden. Und das ist so wie bei der Ehe, ne? Wenn ich mich das aufschiebe mit der Ehe und mir immer sage, ach, das hat doch nochmal Zeit oder sowas, vielleicht gibt es ja doch noch einen besseren oder sowas, dann wird auch diese Beziehung wahrscheinlich nicht so lange halten. Aber wenn ich mich klar zu meinem Partner stelle, auch in einer Ehe, dann hat das gute Chancen, auch wirklich beständig, vor allem auch, wenn ich Jesus mit im Boot habe, zu halten, bis der Tod uns scheidet. Und so lade ich euch auch ein, ja, ein klares Bekenntnis zu Jesus zu finden. Auch Helmut hat es ja letzte Woche gesagt, ja, Jesus als den Herrn seines Lebens anzunehmen und sich klar für ihn zu entscheiden und nicht noch nach anderen Wahrheiten zu suchen. Ja. Nun haben wir noch Zeit, uns in einer kleinen Gruppe auszutauschen. Vielleicht wird auch das Bild von der Phalanx, das ich genannt habe, auch ja Anreiz bieten, um darüber sich auszutauschen. Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit Gemeinschaften gemacht, mit Gruppen gemacht. Vielleicht haben sie euch auch enttäuscht oder vielleicht habt ihr Ideen, wie man nochmal treuer so Schulter an Schulter zusammenstehen kann, was man sich Gutes tun kann, was ja, wie wir uns stärken können, um die Wahrheit, um das gute Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus weiterzuerzählen. Viel für heute. Amen.